Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Und schon ist es wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen bei Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch. Ich bin krassest gespannt, was heute passiert, denn wir werden über Family Business sprechen. Und ich muss echt sagen, ich bin fast ein bisschen nervös. Ich habe selten mit so Hochkarätern die Freude gehabt. Wir werden darüber sprechen, wie immer maximal offen. Ist es das pure Glück, in ein Familienunternehmen reingeboren zu werden oder eher das Gegenteil, also eher eine Last oder ein großer Segen? Großartiger Gast, René, hilf uns. Wer ist es?
Ja, Philipp, es ist mir ein Vergnügen. Es ist mir wirklich ein Vergnügen, unseren dritten Freund in unserer heutigen Folge zu begrüßen. Christian Hümer ist heute bei uns zu Gast. Schön, richtig schön, dass du heute bei uns bist, Chris. Dein Kalender ist voll, mancher Tage mehr, mancher Tage weniger, doch heute bist du hier bei uns. Großartig. Vielen, vielen Dank.
Hallo Philipp, hallo René, sehr gerne.
Hättest du das mal eher gesagt, dass du so gerne zu uns kommst, hätten wir dich schon viel früher eingeladen. Aber jetzt bist du da, jetzt stellen wir dich erstmal gebührend vor. Wer also ist Christian Hümer?
Ich habe Christian beim Gassigehen kennengelernt.
Romantisch.
Ich würde sagen, so 23 Monate her.
Wow.
Beide hatten wir schwarze Kleidung an, wahnsinnig schmutzig. Von allen möglichen Dingen des englischen Garten geprägt, mit Hund. Und ich habe ihn permanent getroffen und habe gedacht, cooler Typ, der hat genauso viel frei wie ich. Und dann habe ich gedacht, wo muss denn der wohnen? Der wohnt ja irgendwie bei mir ums Eck. Ich habe ihn dann immer beobachtet von meinem Küchenfenster. Das ist eine Dachterrasse schräg gegenüber. Unten kam er immer aus der Tür. Guter Typ, mag ich. Der trinkt bestimmt mal einen Wein mit mir. Und dann haben wir uns auf einen getroffen. 2-3 schöne Abende gehabt. Jetzt schon ein paar mehr seitdem. Sind ja schon ein paar Monate vorbei. Und mittlerweile würde ich sagen, jemand, mit dem ich auch gerne mal spreche, wenn ich Herausforderungen im Business-Alltag habe. Der hat schon viel erlebt. Hat viele Dinge auch schon mitgestalten können. Und ich würde sagen, es ist auch schon ein guter Freund von mir geworden. Ich freue mich, dass er hier ist. Und natürlich, wie jeder von euch weiß, Christian Hümer, sieht man manchmal Hümer, wenn man auf der Autobahn ist. Es ist oftmals ein Campingwagen, ein Mobil, ein Wohnmobil. Christian ist wie sagt man dazu, Philipp?
Kinder
der Hümer, der Hümer-Dynastie und schon auch irgendwie ein reicher Typ. Ich glaube, der ist schon sehr vermögend. Er hat es am Bodensee, seine Familie hat es am Bodensee zu einem Imperium geschafft, weltweit bekannt, Hümer-Mobile. Und Chris, jetzt erzähl uns doch mal so ein bisschen, was müssen wir sonst über dich wissen, was interessiert die Zuhörer, was muss die Welt über Chris Hümer wissen?
Tja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist mir natürlich eine Freude, wenn ihr einen Podcast macht und mich einlädt, komme ich natürlich auf jeden Fall sehr gerne. Was die Welt über mich wissen muss, ich weiß es wahrscheinlich gar nicht so viel, aber wenn du sagst, ich soll ein bisschen was von mir erzählen und erzählen, wo ich herkomme und was ich mache, dann tue ich das natürlich sehr gerne. Ich komme aus dem schönen Oberschwaben, genauer aus Bad Waldsee. Ich sage es immer, das ist die Welthauptstadt, aber teile ich wahrscheinlich, oder meine Meinung teilt wahrscheinlich nicht alle. So 20.000 Einwohner, ganz idyllisches kleines Örtchen, wenn du willst.
Und man hört sie noch ein bisschen, gell? Also wir haben jetzt erstmals auch drei unterschiedliche Dialekte bei uns im Podcast.
Und das ist gut, ja, das Schwäbische ist das Beste.
Was hast du, Philipp?
Ha? Du?
Ich? Ja. Ich habe so eine Mischung aus Niederbayerisch, Oberbayerisch und Österreichisch.
Mhm. Ja gut, okay, dann bist du auf Nummer 3, ist ganz klar, von den dreien. ja, da bin ich einfach ganz normal aufgewachsen. Da war ich in der Schule. Und nach der Schule bin ich tatsächlich das erste Mal nach München gekommen. Da war ich auch wohnhaft, 9 Monate. Also ich musste Zivi machen Und dann bin ich irgendwie nach München gegangen, weil mich die große Stadt irgendwie immer interessiert hatte. Damals dachte ich noch, München sei eine große Stadt. Aber das war tatsächlich die beste Entscheidung. Und ich hatte einen wunderbaren Zivildienst. Finde es auch einfach ein ganz wichtiges Thema. Das ist leider abgeschafft worden. Wobei ich das, glaube ich, für einen großen Fehler ist. Bei mir hat das sehr viel persönlich gebracht. Und ich glaube auch, das, was die Zivildienstleistenden gemacht haben, hat der Gesellschaft viel gebracht.
Was hast du da gemacht?
Ich habe mit einem behinderten Kind, das habe ich betreut, also eins wohlgemerkt, und mit dem bin ich immer in die Schule gegangen und habe den im Schulalltag betreut und habe für den mitgeschrieben, und der war damals in der 10. Klasse und musste natürlich, der hat eine Spastik gehabt und ich musste dann teilweise auch schreiben für ihn, und die Schulaufgaben schreiben war natürlich schwerer, der konnte besser Französisch als ich, aber gut.
Musste nur mitschreiben, ja.
Genau, ja, genau. Aber es war eine tolle Zeit. Nach dem Zivi habe ich ein bisschen studiert in Kaiserslautern und in Nürnberg und war dann während dem Studium auch mal längere Zeit in Australien, in Melbourne. Das ist immer noch tatsächlich ein ganz wichtiger Ort für mich. Habe ich ganz enge Freunde noch in Melbourne und für mich irgendwie so ein Happy Place. Also das ist mir tatsächlich irgendwie ein wichtiger Ort und sind wahnsinnig coole Menschen, die ich da kennenlernen durfte und immer noch kenne. Aber ja, bin immer noch regelmäßig da. Dann war ich 2 Jahre bei einer Beratung tätig nach meinem Studium. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das genau war, mein Studium. Und während dieser Zeit habe ich dann tatsächlich mit meinem damaligen Mitbewohner, was auch schon ein guter Freund von mir war, die erste Firma gegründet im Getränkebereich.
Während des Studiums?
Nein, während der Zeit bei der Beratung dann am Ende, da haben wir halt, kam aus dem Bereich und dann, wir haben halt zusammen gewohnt und war dann irgendwie, haben wir auf der Couch halt immer gesagt, hey, wir zwei verstehen uns super, wir müssen irgendwas miteinander machen, wir würden, glaube ich, irgendwie aus dem Arbeitsalltag auch einfach gut zusammenpassen von den Charakteren her, und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir, machen wir eine Firma. So, und dann haben wir halt die erste Firma ins Blaue mal gemacht, haben damals gedacht, das ist die beste Idee unseres Lebens. War die beste Schule, muss ich sagen. Das ist die erste Firma. Ist nie größer als zwei Jungs geworden, aber war immer gut. Hat man viel gelernt. 2020 habe ich dann mit dem gleichen, da ist jetzt ein bisschen was dazwischen, dann in 2013 ist mein Papa gestorben, dann bin ich ins elterliche Unternehmen. Ich war nur in Anführungszeichen im Aufsichtsrat, wenn du es so willst, und habe mit meiner Schwester und dann auch so einer Gruppe, die wir dann zusammengestellt haben nach dem Tod von meinem Vater, auch alle im Aufsichtsrat. Da waren dann auch 1-2 Mentoren von mir dabei, die sind dann irgendwie so, man sucht sich ja einfach Menschen, die einem da was beibringen können, wo ein großes Vertrauensverhältnis da herrscht, und da hatten wir eine ganz wichtige Person, der mit uns dann tatsächlich auch die Firma quasi auf ganz hohe, oder das ganz hohe, so großen Level war das gar nicht, weil wir haben uns schon immer ganz tief nach unten eingemischt, aber halt aus dem Aufsichtsrathaus gesteuert haben. Und dann, ich fasse jetzt einfach mal ganz kurz alles zusammen, dann haben wir es 2019 verkauft und 2020 haben wir dann die Unibev gegründet. Es war der gleiche, mit dem ich damals die Getränkefirma gegründet habe, und die Unibev haben wir, da waren wir 5 Leute, die das dann gegründet haben. Das war wie die 2.0 Firma, also das Ganze nochmal, aber ein bisschen professioneller. Und genau, die gibt es immer noch, die macht immer noch Spaß. Die ist tatsächlich jetzt schnell gewachsen und floriert. Ist eine coole Firma, lauter junge, coole Menschen.
Und klingt nach Getränken.
Das sind Getränke, genau. Also eins habe ich heute auch mitgebracht. Wir produzieren und vermarkten Getränke mit YouTubern, Influencern, Sängern. Genau, und wir schneidern denen quasi ein Getränk oder das Produkt eigentlich zu. Und die können es vermarkten oder können die Kaufkraft wecken bei den Fans und bei den Leuten, die sie gerne anhören.
Die Kaufkraft wecken. Eine schöne Formulierung. Die melde ich mir. Die merke ich mir. So heißt es. Okay. Und das ist praktisch der aktuelle Stand, oder?
Das ist der aktuelle Stand. Ich habe in 2020 dann auch in Bali mit einem, das war damals noch gar nicht so ein enger Freund, aber ich habe den durch einen Freund kennengelernt und auch schätzen gelernt und relativ schnell das Gefühl, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und der hat damals gerade gegründet. Und da bin ich 2020 auch eingestiegen und habe das irgendwie, ja, nicht ganz gegründet, aber mit meinem Einstieg haben wir es dann schon irgendwie, ging es ein bisschen in eine andere Richtung. Ein Jahr später ist auch einer von den Zweien dann raus, was irgendwie ein bisschen schade ist, aber gehört vielleicht auch dazu, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und es gibt noch ein drittes Baby von mir, das ich stark in meinem Alltag begleite, das ist die Klesana. Das hat tatsächlich noch Bezug in die Campingindustrie. Das ist ein Toilettensystem für Camper, kommt aus dem Medizinbereich, aber wir haben das damals als Toilettensystem für die Camper quasi weiterentwickelt.
Bevor wir da jetzt drüber sprechen, ich liebe Toilettensysteme. Das klingt da alles super cool. Also so die Grundfrage jetzt von dem Podcast war ja, okay, ist es mehr Lust oder Last? Das klingt jetzt schon alles sehr, sehr schön, sehr frei, auch ein Stück weit. Jetzt nochmal ein paar Schritte zurück, ohne zu sehr auf Kindheit und so weiter einzugehen, aber wie präsent war denn dieses Thema? Da ist ein Riesenunternehmen, was wir haben als Familie.
Das war natürlich immer präsent. Also in meiner Kindheit war es immer präsent. Klar, das ist natürlich, das steht vor der Haustür, wir haben ja genau daneben gewohnt oder meine Mama wohnt ja immer noch. Als Unternehmer, finde ich, ist dein Unternehmen immer präsent in einem Geisten, Herzen, was auch immer. Und für mich war das tatsächlich auch immer stark präsent. Es war ja auch oder ist immer noch ein tolles Unternehmen mit tollen Mitarbeitern.
Chris, vielen, vielen Dank erstmal. Ich finde das unglaublich spannend, auch deinen Lebenslauf zu sehen, auch jetzt dich zu beobachten, wie du mit den Startups auch wächst, wie du dich auch involvierst. Ich kenne ja auch die Klesana, dein Geschäftspartner Unibev habe ich beobachtet, weil ich es am Anfang gar nicht verstanden habe. Ich glaube, ihr habt einen Eistee am Markt gebracht, der explodiert ist irgendwie im ersten Jahr und jetzt auch das Vitavate, das Wasser. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes, also die Idee erstmal zu entwickeln, ich sag mal, mit dieser neuen Generation, die da irgendwie da ist, gemeinsam Getränke zu machen und auch diese Generation anzusprechen. Ich glaube, viel auch über Social Media ist da extrem viel passiert. Für mich nochmal so eine Frage. Ich meine, ihr seid jetzt am Bodensee groß geworden, du bist da groß geworden. Hümer ist, ich sag mal, weltweit bekannt, auch sicherlich irgendwie das größte Unternehmen wahrscheinlich bei euch in der Gegend gewesen. Wie war da so deine Kindheit? Bist du da als Promi wahrgenommen worden auch? Ist man da irgendwas Besonderes auch am Bodensee?
Tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie Promis sind. Und da schätzt du den Südwesten von Deutschland etwas falsch ein, wenn du sagst, Hümer sei ein Mega-Company da unten, weil da gibt es relativ viele, die um einiges größer sind oder als wir waren oder sind. Gibt auch ganz viele kleinere, aber das ist jetzt, also ich habe das nie so gesehen. Ja. Klar waren wir eine große Firma oder sind eine große Firma, aber wahrgenommen habe ich das nicht so. Und ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, was will man denn selber sein? Und meine Eltern haben nie irgendwie Promis oder irgend sowas sein wollen. Mein Vater war einfach Unternehmer, der war Ingenieur, der wollte Reisemöbel bauen, das hat er gemacht, das war ein Tüftler und dann war das fertig. Immer eine Typsache, ob man sich selbst irgendwie darstellen will oder nicht. Und die Werte habe ich mitbekommen, deswegen habe ich den Drang auch nicht so stark.
Wie war da deine Kindheit? Warst du viel auch schon im Unternehmen? Hast du auch dieses Wohnmobil, dieses Camping-Flair auch schon irgendwie als Kind mitgenommen oder auch aufgesaugt?
Ja, klar. So ganz viel Wohnmobilurlaub haben wir nicht gemacht, aber es lag eher daran, dass wir gar nicht so viel Urlaub gemacht haben in der Familie, weil mein Vater halt meiste Zeit in der Firma war. Aber ein bisschen was haben wir natürlich schon gemacht. Das waren dann immer Prototypen mit irgendwas, was halt neu war. Und da ging es auch immer alles schief, um nochmal aufs Toilettensystem zu kommen. Wir haben schon ganz viele Toilettenprototypen probiert und die sind alle, wie soll man sagen, haben nicht so wirklich funktioniert, wie sie funktionieren haben sollen. Und das hat man mitbekommen. Und klar, ich war halt noch ein relativ kleiner Junge und mein Vater war am Sonntag dann immer im Versuch nach dem Frühshoppen und da hat er mich natürlich auch immer mitgenommen und dann habe ich gedacht, das wird so eine 2-Stunden-Geschichte. War dann eher so eine 6-Stunden-Geschichte und aber klar, dann tüftelst du da rum und kriegst es ja so mit. Also ich habe jetzt da nicht mit rumgetüftelt, da war ich halt, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich mich das erste Mal erinnern kann, 6 und das hat dann mit 16 war ich so weit, dass ich sagen kann, Sonntagmittag, vielleicht ist das doch nicht genau mein Ding heute.
Und bist du dann in deiner Kindheit, man hat ja dann immer so, oder heute sagt man so Mama-Papa-Kind oder man ist vielleicht irgendwie dein Papa war sicherlich dann viel in der Firma, deine Mutter zu Hause. Hat man da irgendwie zu jemandem ein anderes Verhältnis gehabt oder wie bist du so mit deinen Eltern aufgewachsen und kannst du da vielleicht ein bisschen uns einen Einblick geben?
Ja, nee, überhaupt gar nicht. Also ich hatte da nicht irgendwie, das wird man ja auch tatsächlich, diskutiert man das ja auch im Freundeskreis relativ viel, ob man Mama, Papa, Kind ist oder ob Jungs eher zu Mama und Mädels eher zu Papa oder wie auch immer. Ich muss sagen, kann ich dir gar nicht so sagen, wo ich da eher hintendiere. Bei mir war das, beide haben unfassbar viel Liebe an uns weitergegeben und waren immer für uns da. Auch wenn mein Vater einen vollen Terminkalender hatte, hat er trotzdem uns dieses Gefühl gegeben, dass der immer da ist. Wenn du mich heute fragst, ich erzähle immer die Geschichte, wenn bei uns, unsere Kinderzimmer waren ein Stock tiefer quasi als das Wohnzimmer, dann mussten wir natürlich immer ins Bett irgendwann und dann durften wir uns immer raussuchen, wie wir ins Bett getragen wurden, also keine Ahnung, welches Alter das war, 4, 5, dann, keine Ahnung, Mehlsack und Gürtel und was alles. Und wenn du mich jetzt fragst, wie oft das stattgefunden hat, dann würde ich sagen, in dem Alter jeden Tag. Wenn du das anguckst, wie viel er unterwegs war, war das nicht jeden Tag. Aber ich hatte auf jeden Fall, wenn du mich jetzt, mein Gefühl war, das war jeden Abend unsere Prozedere. Und das ist ja irgendwie dann das Schöne, dass es, oder das Zeichen, dass er das tatsächlich auch unter einen Hut gebracht hat, die Family und sein Geschäft.
Noch eine andere Frage, vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Wenn du heute auf der Autobahn bist und vor dir fährt wieder dieses Hümermobil, was denkst du dann?
Früher habe ich mich immer bedankt, jetzt bedanke ich mich immer noch.
Winkst du dann so raus oder wie ist da genau das Dankeschön?
Nee, ich gucke aber immer noch, ob ich zufriedene Augen sehe oder nicht.
Ich war jetzt viel unterwegs, auch die letzten Tage und letzten Wochen und sage ich immer zu meiner Frau, schau, da ist er wieder. Da ist wieder eins. Schau, das hat vorne jemanden sitzen, das hat nur ein Anhänger. Ah, den Unterschied habe ich schon verstanden. Grandios, vielen Dank.
Philipp, warst du schon mal campen?
Ja, ich habe einen, tatsächlich habe ich einen Wohnwagen gehabt und einen Dauerstellplatz an einem See in der Nähe für ein Jahr. Und ich hatte ein Mobil, was eine Tochterfirma von Hümer ist. Und ich war sehr, sehr zufrieden. Ich habe es nach einem Jahr abgegeben.
Weil du so zufrieden warst?
Nein, weil ich mir es anders vorgestellt habe. Ich kann kurz ausholen. Mein Gedankengang war, am Freitagnachmittag fahre ich mit meiner kleinen Tasche an den See, gehe in dieses Wohnmobil und am Sonntag fahre ich wieder zurück und habe frischen Kaffee getrunken, war im Wasser, habe es genossen. Tatsächlich bin ich am Freitag angekommen. Ich musste Unkraut jäten, weil vor dem Wagen wahnsinnig viel Unkraut war. Die Terrasse musste gefegt werden. Der Wagen war schmutzig. Und ich hatte unheimlich viel Arbeit. Und die Nachbarn waren laut, lange und waren Raucher. Mhm. Und dann haben wir gesagt, macht keinen Sinn.
Ja, der passt nicht zu sehr zusammen.
Nee.
Tut mir leid.
Ja, es war schade, weil wir haben den auch aus in der Nähe von Stuttgart geholt, sind den gefahren und haben uns so gefreut. Mhm. Aber es hat uns nicht erfüllt.
Kannst du ihm eine zweite Chance geben. Und mal einen holen, mit dem du wirklich unterwegs bist und nicht nur irgendwo hinstellst und sagst, ich muss das Unkraut jäten.
Das stimmt, das kann vielleicht sein. Vielleicht war das das.
Ich war vor kurzem auf einem Festival. Mhm. Vielleicht wir zwei so mal. Sponsored by.
Ja, vielleicht das ist eine andere Folge. Philipp ist gerne beim Festival.
Ja,
okay. Letztens war er wieder bei
Rock im Park.
Rock im Park.
Ja. Wir konnten uns diese Mobile nie leisten.
Ja.
Ja, und von daher.
Diesmal hat er auch das erste Mal im Hotel geschlafen, falls jemand interessiert.
Das hatten wir gesagt, das wird hier nicht kommuniziert. Okay. Wow, vielen Dank. Jetzt nochmal, natürlich Psychologie. Ich muss mal fragen nach der Kindheit. Du bist ja kein Einzelkind, oder?
Nee, ich habe eine Schwester.
Ab wann ist denn dieses Thema konkret, wer übernimmt's? Ist es überhaupt präsent oder ist es so, oh, okay. Jetzt ist die Entscheidung da.
Oh, ich glaube, das ist auch eine ziemlich individuelle Geschichte bei vielen unterschiedlichen Familien. Ja. Ne? Also ich kann dich jetzt meine Geschichte erzählen oder halt auf das drauf eingehen, aber das darf man nicht allgemein sehen, glaube ich. Bei uns war ein Sonderfall. Mein Papa war ziemlich alt und er hat einfach spät Kinder bekommen. Deswegen ist er auch der ist gestorben 2013. Da war ich 26, 27. Das ist natürlich irgendwie vielleicht früher ein Thema, wenn der Vater länger lebt oder wenn du älter bist. Ja, dann bei uns war immer das Credo, mein Vater hat immer gesagt, na, du musst gar nichts, du musst da nicht übernehmen, du musst nicht rein und ganz wichtig ist, geh du erst mal raus, dann lernst was und dann kommst du wieder und dann kannst du da so. Das hat bei uns halt nicht stattgefunden, weil wenn du mit 26 hast du auf jeden Fall noch nichts gelernt oder zumindest noch nicht viel genug, um das alles zu wissen, um irgendwie in so ein kaltes Wasser zu springen, um so eine Größe Unternehmen irgendwie mit, also vielleicht geht's, ich konnte es damals nicht, also deswegen kann ich nur von mir sprechen. Das Thema bei uns war glaube ich, das war nie so da. Es gab immer, kommt immer ein bisschen drauf an, dass du Verstärken und Schwächen hast und wie man das dann lebt in der Firma und so. Also das hat sich bei uns nie gestellt. Wir waren da immer 50-50 und es war, also so war es dann auch, ne? Also das ist, hat er dann einfach einen Schwung gegeben. Ist schon dann ein Thema, wenn der Gründer oder der ganz oben an der Spitze war und dann die ganzen Leute gucken natürlich auch auf den hin und so. Und gerade wenn das so ein Unternehmen halt von null auf dann wächst. Und dann gibt es halt einen Tag und dann sagen die halt einfach so, jetzt bist du mein Chef, was machen wir jetzt? So, und das ist natürlich schon eine komische Situation. Das haben die zu meiner Schwester auch gesagt, jetzt seid ihr die Chefs, was so, jetzt muss man irgendwas tun. Und dann kannst du auf unterschiedliche Art und Weisen, glaube ich, handeln. Da geht jeder anders damit um. Wir haben uns dann tatsächlich eben auch Leute gesucht, die das Wissen haben, wo man das lernen kann, mit denen wir gemeinsam auch was entscheiden können oder die uns das zumindest auch teilweise mal übersetzen. Es geht dann relativ schnell, dass du was lernst, weil das ist ja immer so, ne? Wenn du ins kalte Wasser springst, dann lernst du halt schwimmen. Aber natürlich, es wurden Fehler gemacht, es wurden sich manchmal zu wenig durchgesetzt, manchmal vielleicht zu viel. Also es ist ja immer das Gleiche, ja, aber wie gesagt, das.
Aber jetzt scheint ihr ja relativ viel richtig gemacht zu haben, dann auch in der Zeit. Habt ihr dann 2018 an Tor verkauft?
2019.
Das ist ein. War das ein Wettbewerb? War das ein Marktbegleiter? Oder?
Das ein Mitbewerber, genau.
Das ist ein Mitbewerber gewesen.
Das ist Marktführer in den USA oder in ganz Nordamerika. Und der hat das natürlich als Sprungbrett irgendwie gesucht oder gefunden, dann in den europäischen Markt zu kommen.
War das mal ein Thema, das auch weiterzumachen? Also selber zu sagen, boah, wir haben das jetzt übernommen, wir sind jetzt im Aufsichtsrat gewesen, wir haben gute Leute implementiert, wir haben ein gutes Gefühl, ich glaube, du hast ein gutes Gefühl entwickelt auch für neue Themen und mit neuen Themen das auch nochmal größer zu machen. Und dann zu sagen, boah, jetzt übernehmen wir das und machen vielleicht nochmal in den nächsten Schritt?
Klar, wie gesagt, wir waren da 5 oder 4,5 Jahre drin und haben das ja auch gemacht. Wir haben ja alles Mögliche gemacht. Da sind wir von der Börse gegangen, sind dann wieder von der KG zur SE worden und haben versucht, in der Zeit irgendwie eine Plattformstrategie zu machen und so. Das hat natürlich auch alles Spaß gemacht. Das will man nicht sagen. Wie gesagt, es ist ein cooles Unternehmen, es war ein cooles Unternehmen oder ist immer noch. Es sind wahnsinnig coole Menschen da gewesen. Teilweise kennen die mich halt, seit ich aufgewachsen bin, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann die Frage irgendwann gestellt, okay, was willst denn du in deinem Leben wirklich tun und wo willst du in deinem Leben hin, unabhängig von dem, dass es das Unternehmen gibt, weil macht es dich wirklich glücklich? Ist es wirklich dein Weg für dich? Und dann war ich tatsächlich eine Zeit lang im Ausland und bin dafür auch gegangen. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt brauche ich mal ein paar Monate, wo ich eben einen anderen Kosmos um mich rum hatte und andere Menschen und anders denkende Menschen. Und habe mir dann ein paar Monate Zeit genommen, um mir diese Frage zu stellen und habe die dann so beantwortet, dass ich den Schritt gehen will, dass ich das Unternehmen verkaufen will. Weil bei mir gibt es tatsächlich dann irgendwann nur noch eine, also es gibt eins oder null. Entweder du machst es und du machst es selber und du machst es richtig oder lässt es bleiben. Und die Konsequenz ist dann halt daraus gehen, dass man es verkauft. Das wusste ich damals auch nicht sicher, aber über das bin ich mir halt dann immer sicherer geworden. Ja, oder die Entscheidung habe ich dann eben irgendwie getroffen. Und meine Schwester muss natürlich die Entscheidung auch treffen, das kann ja nicht nur so. Aber das ging dann einfach auch nicht drum, irgendwie zu verkaufen und maximal an Geld zu kriegen, sondern es ging einfach darum, selber für einen zu entscheiden, hey, ich möchte eine andere Verantwortung haben und ich möchte was anderes tun. Und wenn meine Schwester gesagt hätte, sie würde das gerne aber weitermachen, dann hätten wir dann eine andere Lösung gefunden. Ja. Aber mir ging es eher darum, dass ich sage, hey, ich habe irgendwie andere Ziele, die ich machen will.
Also es war dann schon eine bewusste Entscheidung von dir, von innen heraus und keine Entscheidung, weil im Unternehmen irgendwie vielleicht du gemerkt hast, es ist viel Politik, es ist vielleicht auch groß oder es ist irgendwie anders jetzt als Sohn reinzukommen, sondern du hast für dich innerlich entschieden, ich will was anders machen.
Ja, klar, du hast die Politik immer, aber sind wir ehrlich, wo hast du die nicht? Die wird dich immer in deinem Berufsalltag irgendwie begleiten und Vorurteile, den kannst du ja nicht, also die gibt's und den kannst du auch nicht entfliehen oder so.
Ja, für mich war so die Frage, ich stelle mir manchmal so das Bild, wenn dann kommt man rein als Junior, übernimmt das dann und dann hat man natürlich auch im Unternehmen immer mal jemanden, der einem das vielleicht neidet oder der einen supportet und welche, die vielleicht auch wollen, dass man vielleicht mal Fehler macht und Und das, glaube ich, kann ja auch eine anstrengende Phase sein in so einem Leben. Umso größer es wird, umso mehr Politik herrscht ja dann manchmal auch. Ja.
Klar, das ist alles anstrengend. Aber wie gesagt, du entgehst ja nicht dieser Anstrengung, sondern egal, was du machst, da kommt halt dann eine andere Anstrengung. Und dann geht's auch wenn du das dann weg hast und dann machst du was Neues und dann können die Leute auch sagen, ja, das hast du nur machen können, weil du so das, also, ne, also das, dem entfliehst du nie.
Also du bist heute fein mit der Entscheidung, die du getroffen hast?
Ich bin heute fein mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, ja. Liegt natürlich auch ein bisschen auch an dem Käufer, muss ich auch sagen. Das ist eine tolle Gruppe, die uns da gekauft hat. Hätten auch nicht an jeden verkauft, muss man auch sagen vielleicht, aber die machen das toll.
Bist du heute noch in irgendeiner Art und Weise mit dabei und begleitest?
Nicht wirklich. Ich habe ein paar Aktien von der ganzen Gruppe aus Amerika, aber das war's. Also nicht irgendwie in dem Maße, dass man irgendwie was sagen könnte oder dass man eine Stimme hat, um Gottes Willen. Das wollte ich aber auch nicht. Also wenn der Schnitt kommt, dann muss ich den Schnitt auch machen. Ja.
Du, ich habe jetzt eine wahrscheinlich ein bisschen persönliche Frage auch. Ich überlege halt für mich immer noch, ich bin jetzt 40, wie kann ich meine Talente am besten irgendwie anwenden? Also schon auch so dieses Gefühl der Verantwortung, irgendwie das Maximum aus dem Leben rauszuholen. Und jetzt bei dir ist es ja so als, ja, als Mitglied von einer der reichsten Familien, glaube ich, so in Deutschland, wo ja viel, ja, aus der Vergangenheit einfach auch noch da ist an Kapital, was du jetzt hast, empfindest du da so eine Art Verpflichtungsgefühl mit jetzt dem Kapital oder auch mit deinen Talenten mehr zu machen, als jetzt andere machen könnten?
Klar, aber das geht, glaube ich, irgendwie jedem so, fängt im Kleineren an und geht ins Größere. Ich glaube schon, also egal wie man das Geld verdient hat, ist es nicht ins Negative gezogen, aber ob das jetzt, ob du dann eine Firma gerade gegründet hast und hast die dann irgendwie ordentlich verkauft, das ist auch egal, wo das Gewicht ist, aber klar, mit Vermögen kommt meines Erachtens auch ein bisschen Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Weil man kann einiges machen und muss für sich, glaube ich, selber entscheiden, was man macht, mit was es einem auch gut geht. Und es ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, das Gießkannenprinzip hat noch nie geholfen, ja. So. Aber das musst du, ich glaube, selber irgendwie glücklich machen. Aber klar hat man Verantwortung. Wenn man mehr hat, kann man auch halt auch irgendwie mehr geben.
Wie entscheidest du da, in was du da investierst oder spendest oder wie auch immer man dann sagt?
Aber tatsächlich aus dem Bauch, muss ich sagen. Es menschelt überall und es müssen halt auch die richtigen Menschen sein. Und irgendwie lernt man Menschen kennen und manchmal haben sie eben so einen Hintergrund, dass sie was Tolles Soziales machen oder dann, dem man so helfen kann mit Geld, wenn du so willst. Dann, wenn das zusammenkommt, mache ich das sehr gerne.
Hast du noch ein Beispiel für uns, für so ein Herzensprojekt? Ich weiß, ja, das wird sicherlich nicht nur eine Sache sein, aber irgendwo, wo du sagst, boah, da hat es echt von Anfang an so ein bisschen geklickt.
Naja, von Anfang an würde ich das jetzt nicht beschreiben, aber ich habe vor ein paar Jahren mit Viva Con Agua relativ viel gemacht. Und das war auch nicht von Anfang an so, weil die haben wir halt auch über die Getränke kennengelernt, die Jungs, und die unfassbar cool.
Das ist Hamburger, glaube ich, sind das, oder?
Im Endeffekt sind es Stuttgarter oder bei Stuttgart.
Ah, genau, ein ehemaliger Fußballer, ne?
Genau, ja, der hat in Hamburg gespielt und der kommt aber auch aus Stuttgart. Über die Getränke hat man halt so zusammengefunden und dann war es halt immer so, ja, helfen hier, dies, das. Und ich war sehr kritisch der ganzen Sache gegenüber, ja, so Vereine und dann hier. Und irgendwann hat man sich halt besser kennengelernt und hat man bei so Veranstaltungen mitgemacht, hat da mal ein bisschen gesponsert. Und dann hat man die Leute kennengelernt und dann habe ich gemerkt, hey, die machen das aus der tiefsten Überzeugung raus, was sie da tun. Und der Verein ist auch gewachsen, muss auch nicht mehr immer so sein, aber im Endeffekt bin ich immer noch Supporter von denen. Und mir gefällt eben auch dieses Wieses machen. Das finde ich ein total tolles System, weil die helfen ja nicht nur an einer Stelle, wo die sagen, Wasser ist ein großes Thema oder Trinkwasser ist ein großes Thema, lass mal Brunnen bohren und lass mal für Trinkwasser sorgen in den Gegenden, wo es das nicht gibt. Sondern die finanzieren sich ja tatsächlich aus diesem, haben ja auch ein Wasser gemacht, also so ein Trinkwasser sie hier verkaufen. Da gibt es dann Investoren, die steigen das ein, die finanzieren das und die Mehrheit bekommt der Verein. Und die Investoren bekommen halt die Minderheit. Und wenn dann das Business läuft, dann finanziert sich so der Verein. Und damit schaffst du Arbeitsplätze hier, du generierst Geld, das du verwenden kannst, um Brunnen zu bohren. Das ist doch perfekt. Und da haben die ganz viele, so, oder was ganz viele, aber 3, 4 so, so Social Business angefangen. Und das finde ich ein total tolles Prinzip, eine Sache zu unterstützen.
Ja, auch sehr bewundernswert. Also der Slogan so, Water is a human right. Ja, das ist ja, glaube ich, der Slogan von Viva Con Aqua. Und steht mittlerweile wirklich überall. Also es ist mittlerweile wirklich auch eine Marke geworden, glaube ich. Und trotzdem einen sehr, 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 sehr guten Hintergrund.
Ja, ja, die machen das, ja, die, ja. Die machen das sehr gut.
Ja, auch aber bei Konzerten kenne ich es halt. Ja. Du praktisch deinen Pfandbecher abgibst. Großartige Idee.
Aber du hast, ja vorhin gesagt, und ich habe das ja auch gemerkt, dass es menschelt. Ja, ich glaube, wir haben relativ früh, das habe ich zumindest als Gefühl gehabt, einen guten Draht gehabt, auch Gespräche gehabt, die über diesen Smalltalk hinausgegangen sind, was ich sehr, sehr angenehm empfand. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass du, wenn es menschelt, viel mit deinen Freunden Business machst. Du hast das jetzt vorhin noch ein paar Mal erwähnt. Du hast ja jetzt sogar zweimal mit dem Patrick Dietz, einer deiner langjährigen Freunde gegründet, jetzt auch Unibev und mit Daniel Beller Klesana. Mhm. Was ist euer Erfolgsrezept mit Freunden zu gründen und wie kommt man da drauf?
Also ich weiß nicht, ob ihr den Erfolgsrezept genau aufschreiben kann, wie man drauf kommt. Naja, irgendwie ist es, mit Patrick habe ich damals die erste Firma auch gegründet, weil wir saßen halt in der WG zusammen und haben irgendwie das Gefühl gehabt, wir zwei sind eine gute Kombi, um irgendein Unternehmen zu gründen.
Aber ist das dann so, wie man sich heute vorstellt? Man sitzt irgendwo zusammen, hat genügend Wasser getrunken.
Ist rotze besoffen und
es ist nachts 3 Uhr und man sagt, wir gründen. Also ich habe das schon mindestens 100 Mal gemacht übrigens. Ich habe schon ganz oft nachts um 3 gegründet, aber ich habe um 7 meistens wieder gemerkt, dass ich dann doch nicht unbedingt der richtige Typ dafür bin. Hab's vielleicht vergessen. Aber ist das so, kann man das sich so vorstellen?
Ja, so also zumindest bei unserer ersten Firma war das so, ja. Tatsächlich. Also das ist ein längerer Zeitraum, wo das war. Aber irgendwie, keine Ahnung.
Länger getrunken.
Ja, wir haben länger getrunken, genau. Wir waren einfach charakterlich. Wir haben gut miteinander streiten können. Das war herrlich. Wir haben uns dann, als wir dann tatsächlich die Firma dann gegründet hatten, haben wir uns alle 2 Tage am Telefon natürlich irgendwie gefetzt.
Ach, das ist schon mal ein Rezept, oder? Mhm. Dass man auch streiten kann.
Ja, auf eine gute Art und Weise. Also was heißt streiten nicht, aber du musst ja halt offen die Meinung sagen. Und du musst nicht einer Meinung sein und du musst es halt ausdiskutieren. Und das ist auch jetzt ein Geheimrezept oder mit einem Geheimrezept von der Unibev. Das sind der Patrick und der Fabi, die sind sehr unterschiedlich von den Charakteren ineinander und haben auch oft unterschiedliche Meinungen, aber die diskutieren halt einfach so lang, bis die Meinung gleich ist und dann haben sie vielleicht auch einfach einen guten Weg gefunden und das ist tatsächlich wahrscheinlich ein Rezept für so einen Erfolg, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob Freunde oder nicht. Das ist, glaube ich, einfach von, wenn du zusammen arbeitest, ja einfach auch sehr gut. Wenn du immer zusammen in die gleiche Richtung rennst, dann rennst du halt auch zusammen gegen die Wand. Das hilft dir vielleicht auch, wenn du zu zweit bist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass nichtsdestotrotz bei allen Unterschiedlichkeiten ein Faktor relativ wichtig ist, der gleich sein sollte, und das ist einfach dein Wertesystem, das die Leute haben, weil das hilft. Und alle meine Freunde, würde ich mal sagen, mit denen ich relativ viel oder mit denen ich viel Kontakt habe, haben ein ähnliches Wertesystem.
Du hast es jetzt schon 2, 3 Mal gesagt, kannst du uns da so einen Einblick geben? Vielleicht so 2, 3 Werte, wo du sagst, das ist das, was du damit meinst?
Ich glaube, dass der wichtigste Punkt die Menschlichkeit ist. Wie ihr mich fragt, ob da irgendwie ein Unterschied irgendwie dasteht, in meinen Augen halt nicht. Ja, so. Ich gehe mit jedem gleich um. Entweder ich mag ihn oder ich mag ihn nicht. Und wenn ich nicht mag, dann spürt er das vielleicht. Und wenn er nicht ihn mag, dann spürt er das auch. Aber ich mag ihn jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen, die ich auf irgendein Papier schreiben kann, sondern das ist einfach die Menschlichkeit, die dazwischen ist. Und das ist, finde ich, das hilft dir auch einfach, irgendwas zurückzuschrauben. Und wenn man zusammen gründet oder wenn man irgendeine Firma zusammen hat oder auch nur zusammen arbeitet, irgendwann geht es immer irgendwie ums Geld. Und das ist halt so ein Thema. Da kannst du 100 Mal auf einen Zettel schreiben, so ist es und so, aber irgendwann geht es um dieses Thema. Und da, wenn du dich dann halt tief im Herzen das gleiche Gefühl hast, dass man auch mal verzichten kann, den anderen vorlassen kann oder irgendwas, das man nachgeben kann, dann hilft es meines Erachtens.
Aber da kannst du ja auch nur deinem Bauch folgen, oder? Das ist ja, am Anfang ist es ja so eine Sympathie, dann ist es ein Bauchgefühl und dann irgendwann ist es Vertrauen, oder? Und dann ist es auch so, mal durch Tiefs zusammengegangen sein und auch mal was erlebt haben, was positiv ist. Aber irgendwo dieses der Bauch ist ja immer nur eigentlich das, was am meisten auch dann anspringt, oder?
Ja, glaube ich schon.
Also würdest du dich auch eher als Bauch als Kopfmensch beschreiben?
Überhaupt gar nicht.
Dann ist ja schon mal ganz gut, Philipp. Das ist wie bei uns, oder?
Ja. Naja, aber ich glaube, Bauch oder Kopfmensch, das unterscheidet sich. Also natürlich hört man doch in vielen Fragen oder in vielen Lagen mal auf den Bauch, und das ist eine Intuition, die hat man oder die hat man nicht in dem Moment. Und ich glaube, ich bin kein Bauchmensch, nee, aber ich, wenn ich bei zwischenmenschlichen Sachen musst du Bauchmensch sein oder muss der Bauch entscheiden und nicht der Kopf, weil was willst du machen, was willst du analysieren bei einem Mensch?
Jetzt, es geht schon langsam Richtung Ende jetzt, aber nur mal eine ganz offene Reflexion, wir hatten uns mal vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal kennengelernt, und als der René dich so ein bisschen angekündigt hat, ich war so scheiß nervös vor dir, ich hatte es nie vergessen, weil ich dachte, ich habe noch nie mit einem Menschen gesprochen, der so viel Geld hat. Und ich finde es so traurig irgendwie, dass ich da so eingeschüchtert war. Und als ich dich dann kennengelernt habe, wie locker du warst und wo das eigentlich nie ein Thema war, ich habe so ein bisschen versucht, immer dieses Thema auch auszugrenzen, weil ich dachte, wie oft wirst du diese Fragen gefragt irgendwie, was kommt als nächstes und so weiter. Und ich war echt gehemmt, bis ich dann so die Illusion hatte, dich so ein bisschen näher zu kennen. Hast du dieses Gefühl ab und zu auch von anderen mal gespiegelt bekommen, dass da Leute irgendwie so Vorbehalte haben, wenn sie wissen, wer du bist?
Nee, eigentlich nicht. Also weder in meiner Kindheit noch später. Also nicht wirklich, dass ich jetzt sage, da habe ich negative Eindrücke bekommen. Das habe ich tatsächlich nicht, witzigerweise, weil das, wenn du mich jetzt so fragst, weiß nicht, vielleicht haben da viele andere auch eine andere Meinung dazu, aber ich habe noch nie oder nie wirklich was Negatives, bin auf was Negatives gehoben worden. Nicht mal, dass ich richtig gemerkt habe, dass du jetzt nervös warst. Hast du dir nicht anmerken lassen.
Ja, die ein, zwei Weißbier haben geholfen. Aber tatsächlich, also ich war von mir auch so ein bisschen schockiert, dass ich dachte, okay, krass, was das mit mir macht.
Ja, eigentlich schade, weil ich finde...
Ja, Vollgas.
Weil dieses, also du kanntest mich nicht und du hast auch nicht gesehen, okay, was macht er jetzt? Keine Ahnung, mir würde das so gehen, wenn ich irgendwie, ja. Man hat ja Vorbilder, man hat ja irgendwie so Personen, wo du denkst so, wow, Alter, was drückt der von Rad? Wie cool ist das oder wie schlecht oder was auch immer, ja? Und da bin ich jetzt, da bin ich jetzt nicht dazu gekommen, gesagt, Alter, Chris, aber Junge. Sondern es sind irgendwelche Zahlen, die man vielleicht in irgendwelchen Magazinen irgendwie liest oder so. Aber das ist ja nicht das, also ich habe vor sowas nicht Respekt, weil ich habe entweder Respekt vor dem Menschen oder vor dem, was er tut. Und dann gibt es natürlich mega interessante Menschen, aber das sind eher diejenigen, da haben die vielleicht auch, sind vielleicht auch die rechten Menschen, aber die haben natürlich auch irgendwie bewirken oder wissen, haben ein ganz anderes Wissen, weil sie mit ganz anderen Leuten reden und zu tun haben. Und das ist das, wo ich dann sage,
Also ich kann das zum Beispiel sagen, ich fand das ganz anders herum, weil wir haben uns kennengelernt und da hätte man wirklich denken können, okay, die beiden gehen jetzt mit ihren Hunden spazieren. Und ich habe gar nicht gewusst, wer du bist. Ja? Du sicherlich auch nicht, wer ich bin. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Aber wir haben uns, glaube ich, 5, 6, 7 Mal getroffen und haben einfach so gesprochen. Und es war für mich so super spannend, aber ich wusste nicht, wer du bist, ja. Ich wusste eher, wer deine Freundin ist. Das wusste ich. Die habe ich auch ab und zu mal getroffen beim Gassi gehen. Und das fand ich dann eigentlich interessant, weil als wir uns dann näher unterhalten haben und ich das dann irgendwann mal erfahren habe, hast du mir immer ein, zwei Ratschläge gegeben, gerade in der Phase, wo ich noch nicht wusste, wie es weitergeht, auch wo ich in der Auszeit war, wo ich im Neustart war. Und das hat mir unheimlich gut getan, ich sag mal, so dieses Selbstvertrauen zu kriegen, einfach irgendwie auch unternehmerisch tätig zu sein und was zu tun und was anzuschieben. Und da hast du mir auch 2, 3 kritische Fragen gestellt, das weiß ich noch. Wir saßen einmal bei einem Inder, hinten in deiner Ecke, wo du immer in deiner Ecke saßt. Und da hast du echt 2, 3, 4 Fragen gestellt, die mich schon so gedacht so, hey krass, das macht richtig Spaß, mit der Person zu sprechen, weil da kommt Inhalt. So, und das fand ich echt cool. Aber ich habe noch eine persönliche Frage, Chris. Jetzt habt ihr ja auch, wir hatten es vorhin nochmal, ein Erwin-Hümer-Museum bei euch am Bodensee von deinem Vater. Wie ist das für dich, wenn ihr jetzt, und ich habe ja mal eine Reportage gesehen, also das ist sensationell für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, sich das mal anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert. Was macht das mit dir, wenn du jetzt nicht ein eigenes Museum hast, aber irgendwie ein Museum auch von deinem Vater hast? Wie emotional bist du da aufgeladen, wenn du auch mal vor Ort bist?
Ach, das macht schon einiges mit einem. Aber also, ich glaube, Großen und Ganzen macht es einen stolz. Und zwar jetzt nicht auf mich, sondern eher auf ihn. Und es war ein Lebenstraum irgendwann von ihm, dass er so ein Museum baut. Und dann hat er sich am Ende, hat er sich natürlich auch dem gewidmet, das zu bauen. Und aber da passiert ganz viel, weil gegenüber ist das Büro, wo ganz Fat Hümer oben drauf steht. Also das ist ja genauso eine Sache. Was macht das mit mir? Das war da, das war immer irgendwie da. Das ist nicht mehr da. Das Museum ist eine Stiftung, also die gehört quasi niemandem. Ist auch im Endeffekt ein tolles Museum, weil er hatte nicht den Traum, seine Person oder seine Firma da reinzustellen und die Geschichte seiner Firma zu erzählen, sondern das ist ein Museum für das mobile Reisen, also die erzählt die Geschichte von mobilen Reisen. Er oder die Firma hat es oder beide haben natürlich auch die ganze Reise oder die ganze Geschichte des mobilen Reisens geprägt, aber er hat es viel weiter gedacht, als jetzt nur seine Geschichte dazu erzählen. Und deswegen macht es mich einfach, es macht mich stolz, also es kommt ein gewisser Stolz auf meinen Papa darauf. Und das macht dann ja auch glücklich. Das ist ja, natürlich ist es schön.
Jetzt ist Unibev am Markt angekommen, Bali läuft. What's next?
Tatsächlich weiß ich es nicht. Mein Leben war so, in den letzten paar Jahren hat sich ein paar Mal gedreht. Also wir haben damals die Unibev gegründet und dann habe ich zum Patrick gesagt, er macht das jetzt hier in Deutschland und ich gehe jetzt nach Bali und mache mit dem Flo da das, weil ich wollte irgendwie nach dem Verkauf immer endlich mal in Badeshorts meinem Business nachgehen. Und dann kam Corona und dann war es erstmal nichts mit nach Bali gehen und der Flo hat da tolle Arbeit gemacht und hat es da aufgebaut und jetzt machen wir viel über Telefon. Ah, jetzt ist alles wieder ein bisschen offener und flexibler. What's next? Die Firmen sind im Aufbau. Also ich bin ja in keiner tatsächlich, zumindest nicht in der Unibev und nicht bin ich im Tagesgeschäft. Das machen die super. Deswegen versuche ich so meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe schon ein paar Gedanken, was ich denn als nächstes mache, aber das wird dann tatsächlich eher was mich persönlich irgendwie weiterbringt. Aber ist noch nicht ganz spruchreif.
Wir sind gespannt. Zum Schluss vielleicht jetzt noch ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Vier von mir, ein vom Philipp.
Schieß los.
Chris, Alterswohnsitz, Bali oder Mallorca?
Muss ich Entweder-Oder oder darf ich auch was Drittes sagen?
Du musst eins von den beiden nennen und kannst noch was Drittes sagen.
Ich sag mal so, Mallorca.
2 Stunden Gassi gehen oder 2 Stunden pumpen?
2 Stunden Gassi gehen.
Ein Tag ohne E-Zigarette oder einen Tag ohne Internet?
Auf jeden Fall ohne Kippen.
Ohne Kippen?
Ja, klar.
Und jetzt noch Capital Bra oder Herbert Grönemeyer?
Das ist eine gemeine Frage. Dann nehme ich beide.
Könnt ihr zusammen singen?
Ja, auf jeden Fall.
Können wir danach was machen?
Das wäre ein Riesenerfolg bestimmt.
Philipp?
Ich weiß nicht, wer Capital Bra ist, aber das ist eine andere Frage. Letzte Frage. Family Business, Lust oder Frust?
Lust.
Schön.
Ganz klar.
Chris, alles Krass. Schöne geht mal zu Ende. Ich fand es eine tolle Folge. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich freue mich wirklich auf das, was persönlich jetzt als nächstes bei dir kommt. Ich hoffe, ich darf dabei sein, wenn es entsteht. Darf es beobachten, wenn es entwickelt wird. Freue mich auf die Zukunft, auch auf Dinge, die wir gemeinsam noch haben. Auf eine andere schnelle, helle, kühlen Weißwein, Saunagang, was auch immer auch kommt. Philipp, was sagst du?
Da wäre ich gerne mal dabei, wenn ich darf, ja.
Eisbachbaden.
Oh ja, das wär's. Challenge accepted. Hab ich nie gemacht. Da habe ich Bock drauf. In dem Sinne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Chris. Wirklich super spannend. Danke, dass du da auch so offen warst mit allem, was war und was sein wird.
Sehr gerne. Vielen Dank an euch.
Vielen Dank, Chris. Und tschüss, Freunde. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und finally heute ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wir freuen uns wie immer über viele Sternebewertungen. Also gebt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl am besten 5 Sterne. Sollte es nur einer sein, ruft uns einfach vorher an.
Schaut's aus. Danke euch. Bis bald.
Danke, bis bald. Tschüss, tschüss.
Herz und Fuß. 2 Freunde im Gespräch. Soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.